Am 24. Januar 1848 hob ein gewisser James Marshall auf einer Ranch im heutigen County El Dorado das erste Nugget auf. Bald begann der Goldrausch. Hunderttausende kamen auf dem Planwagen oder per Schiff an die Westküste, um ihre Spitzhacken in die Erde Kaliforniens zu schlagen. Das Tempo war schon damals rasant. Ein Jahr nach dem ersten Fund ward Kalifornien gegründet. Im Jahr darauf trat es dem Bund der Vereinigten Staaten von Amerika bei. Ein Mythos von Anfang an, ein Traum, eine Mission. Eine Erzählung vom Neubeginn, von der Freiheit, vom gierigen Glück und dem schnellen Reichtum. Bis heute ist sie fest einprogrammiert in das Betriebssystem Kaliforniens. Das Edelmetall war nur Beschleuniger, die Expansion nach Westen längst im Gange. Schon vor dem Goldrausch hatte der Journalist John L. O'Sullivan den Begriff der Manifest Destiny geprägt, die offenkundige Bestimmung der noch jungen Vereinigten Staaten, den ganzen Kontinent bis zur Westküste zu erobern oder, wie er es etwas vornehmer formulierte, zu überdecken. Es ging O'Sullivan um nichts weniger als um Gleichheit, die moralische Würde und die Erlösung des Menschen. Idealerweise weltweit. Natürlich war dies von Gott genauso gewollt. Die Doktrin lieferte eine angemessen schwülstige Begründung für den Expansionismus des neuen Amerika, für die Annexion von Texas und den Krieg mit Mexiko und später Spanien. Sie wirkte tief hinein bis ins 20. Jahrhundert. Ihr Pathos schwingt bis heute bei der Begründung US-amerikanischer Feldzüge mit. Wiewohl es im Westen bekanntlich wild zuging, chaotisch und brutal, etwa ein Zwölftel aller Neuankömmlinge soll in den ersten Jahren Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Als das Gold knapper wurde, vertrieben die weißen Glückssucher die Konkurrenz der Latinos und Chinesen mit hohen Steuern und roher Gewalt. Für jene, die schon Jahrtausende am Pazifik gelebt hatten, war der Goldrausch ohnehin ein Albtraum. Sie verhungerten, weil die Jagdgründe okkupiert, die Flüsse vergiftet waren. Sie wurden versklavt und ermordet. Der neue Staat Kalifornien schuf 1850 ein Gesetz, das den Handel mit den Indians, Männern, Frauen wie Kindern, zum ganz legalen Business machte. Wer noch nicht tot war, wurde verkauft. Kalifornien, noch heute der goldene Staat, steht wie kaum ein anderer Ort für den Mut und den Hochmut des Eroberers, den Enthusiasmus des Erfinders, den rasant wachsenden Reichtum des Investors. Mit Hollywood schuf Kalifornien die Traumfabrik der Welt, mit dem Silicon Valley weiter nördlich die Hard- und Software für die digitale Revolution, ebenso weltumspannend, ein Synonym schneller Innovation, allzeit bereit für den nächsten Boom. Wir sind die Pioniere, ruft der Westen auch heute. Wir transformieren mit unserer Technologie den Globus, krempeln alles um, Arbeit und Alltag, Kommunikation, Kultur, Konsum. Wieder eine Mission. Der neue Glaube gilt einer digitalen Utopie, die uns emanzipieren soll von der Schwere der Dinge, die uns in Netzwerke beamen wird, in denen wir alle Entrepreneure des eigenen Selbst sind, kreativ und hip, steinreich und stets richtig gut drauf. Ökonomisch liegt der Bundesstaat Kalifornien jetzt etwa gleichauf mit Brasilien. Stärker noch wirkt seine kulturelle Prägekraft dank Facebook, Google und Walt Disney. Einzigartig aber sind die skurrilen Synthesen. Kalifornien diente als Nährlösung für Hippies wie für Hightech-Bastler und kreuzte die beiden Gattungen miteinander. Der neue Geist war ein Kondensat, dem die englischen Medientheoretiker Richard Barbouk und Andy Cameron vor 20 Jahren den Namen kalifornische Ideologie gaben. Eine paradoxe Kreuzung von neoliberalem und linksanarchistischem Denken, aufgeschäumt mit dem stets fröhlichen technologischen Determinismus der neuen virtuellen Elite. Freiheit bleibt ein Schlüsselwort in einem sehr libertär gedachten Sinn, der wenig gibt auf Gesellschaft, auf Institutionen, am allerwenigsten auf den Staat, der in den USA jetzt derart verhasst ist, dass seine Fundamente bedroht scheinen. Dieser Anti-Etatismus begann mit Ronald Reagan, der seine politische Karriere als Gouverneur von Kalifornien begann. Der Schlüsselsatz seiner Antrittsrede von 1981, die Regierung ist nicht die Lösung unseres Problems, sie ist das Problem. Streng logisch betrachtet führte das Staatsoberhaupt sich damit selbst ad absurdum. Auf der Rechten jedoch löst solche Staatsfeindlichkeit von oben bis heute Begeisterung aus. Neoliberale und libertäre Strömungen und nicht zuletzt die seit 2009 aktive Tea Party-Bewegung spitzen diesen Diskurs weiter zu. Schon ist es für einen Politiker nahezu tödlich, als solcher erkennbar zu sein, hilfreich hingegen auf Steuern, Staatsbedienstete und Big Government zu schimpfen. Ein Kandidat für ein politisches Amt darf nicht mehr als Diener der Demokratie auftreten. Weit erfolgversprechender ist es, sich als kühner Retter vor einem als fremd und feindlich empfundenen System zu inszenieren. So dominieren im laufenden Vorwahlkampf der Republikaner die Tiraden gegen das Establishment in der Hauptstadt. Schon die Nennung des Ortes Washington D.C. genügt, einen tiefsitzenden, lange gereiften Zorn gegen die Politik an sich zu zünden. Der aktuelle Siegeszug des betont antipolitisch auftretenden Geschäftsmannes Donald Trump wird vor diesem Hintergrund verständlicher. Sein patriotisch durchtränkter Populismus vereint die alte Sehnsucht nach amerikanischer Stärke mit der grassierenden Verachtung für Repräsentanten und Institutionen. Kalifornien gibt sich weniger fahnenschwingend und religiös, es glaubt an die revolutionäre Wucht seiner Technologie. Anfangs durchaus progressiv, auch weil ein Guru, der Brite Marshall McLuhan, prophezeit hatte, die Konvergenz von Medien, Computern und Telekommunikation werde eine neue Plattform direkter Demokratie schaffen, abseits großer Mächte. Statt der neuen Demokratie entstanden hier neue Giganten wie Google oder Facebook, deren Kapital das Horten monströsen Wissens über unser Denken, Fühlen und Sein ist. Na und, fragt der Kalifornier, auch das ist für ihn Freiheit. Köpfe wie Ayn Rand, geboren als Alisa Sinovievna Rosenbaum in St. Petersburg, fanden in Kalifornien ein ideales Biotop. Der Botschafterin des rationalen Egoismus, 1986 verstorben, wird in den USA bis heute als eine Art hohe Priesterin des Laissez-faire-Kapitalismus gehuldigt. Die glühende Antikommunistin Rand steht für einen radikalen Individualismus, der dem Einzelnen und seinen skrupellos vertretenen Interessen moralische Größe verleiht. Ihre Thesen erinnern zuweilen an den albernen Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Tatsächlich verkündet Rand das Gebot, sich als Nummer eins zu betrachten, erklärt Selbstsucht und Gier für gut und natürlich. Altruisten hingegen waren in ihren Augen Parasiten, das Kollektiv verachtenswert, der Staat ein potenzieller Räuber, jedes gemeinschaftliche Erziehungs- und Gesundheitswesen wie auch Nahverkehr, Renten- oder Wohnungsbau unter staatlicher Obhut, überhaupt jeden Versuch von Staats wegen ein politisches Ziel zu erreichen, lehnte Rand ab. In Kalifornien tummeln sich eine Menge Start-up-Millionäre, die Ayn Rands Romane mit der Muttermilch aufgesogen haben. Der Furor, mit dem heute etwa die minimale Gesundheitsversorgung für alle bekämpft wird, die Barack Obama auf den Weg brachte, speist sich aus solch einer Denktradition. Vielen US-Amerikanern gilt dieser Präsident als Sozialist. Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte, Umweltstandards oder der Schutz vor Rassendiskriminierung sind aus diesem Blickwinkel nur Hemmnisse der Freiheit. Viel ist in letzter Zeit geschrieben worden über die Erosion des amerikanischen Traums, die Übermacht eines milliardenschweren Lobbyismus, der anscheinend alles und jeden kaufen kann. Über diese immer noch tiefer werdende wirtschaftliche, soziale, auch emotionale und kulturelle Kluft, die diese Gesellschaft in zwei Amerikas spaltet. Über die Narben der vielen Kriege, von denen seit Korea keiner mehr wirklich siegreich war, vom Sinn ganz zu schweigen. Wer sind wir, fragen die USA, wohin treiben wir? Seit der letzten Finanzkrise ahnt man auch hier, dass die von Adam Smith postulierte unsichtbare Hand des Marktes dem Volk gerne mal den Stinkefinger zeigt. Selbst das kalifornische Heilsversprechen bleibt nicht sakrosankt. In seinem Roman »The Circle« entwarf der Autor Dave Eggers 2013 eine Vision systematischer Gehirnwäsche durch die IT-Mächte, die zu einem alles Leben und Denken durchdringenden Superkonzern fusionieren. Was ganz bio und nett mit kalifornischer Euphorie und besten Absichten beginnt, kippt bald in einen digitalen Faschismus, der allen den Atem raubt. Manch Neureicher am Pazifik fühlt sich berufen, die Menschheit mit noch tolleren Tools für ein noch grandioseres Leben zu beglücken. Kaliforniens Technikkaste will uns mit ihren Codes und Algorithmen neu formen. Auf eine stillere Art verachtet auch sie den politischen Prozess, beäugt unsere gute alte Demokratie wie einen betagten Oldtimer. Recht hübsch, aber wenig effizient. Doch erst wenn unser Leben mit dem Betriebssystem der kalifornischen Ideologie neu gestartet wurde, wird die alte Welt bemerken, dass Worte wie Freiheit, Glück und Selbstbestimmung dort eine völlig andere Bedeutung angenommen haben.